ARD. Taz. Psychische Gesundheit bei Minderjährigen. Depressive Jugend. Stuttgarter Zeitung. Immer mehr Jugendliche leiden an Depressionen. NDR. Immer mehr Jugendliche in Schleswig-Holstein fühlen sich psychisch belastet.
Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
Willkommen zurück. Ich bin Maja Bachtjarewitsch und wir wollen über die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen reden. Dies ist Teil 2 unserer Doppelfolge zur Frage: Was wissen wir über die Jugend von heute? In Teil 1 ging es darum, inwiefern es überhaupt Sinn ergibt, von Generationen zu sprechen. Und was überhaupt dran ist an den Schlagzeilen um Kinder und Jugendliche, die angeblich immer krimineller werden. The kids are all right. Ist das so?
Mir geht's eher darum, dass unser Blick auf die Kinder verzerrt ist. Die Gesellschaft und mit ihr auch die Kinder, die haben sich halt verändert. Mhm. Und das hat Folgen. Der Kids These Days Effekt.
Kids These Days.
Je wichtiger den Erwachsenen Respekt war, desto eher glaubten sie, dass die Kinder heute keinen Respekt mehr vor den Älteren haben. Je intelligenter die Befragten, desto eher glaubten sie, dass die Kinder heute weniger intelligent sind als früher. Je belesener die Befragten waren, desto eher glaubten sie, die Kinder von heute, die lesen alle nicht mehr.
Eine Generation von Menschen als eine Gruppe zu verstehen, die weitestgehend homogen ist und mehr als nur das Geburtsjahr gemeinsam hat, ist wissenschaftlich gesehen nicht tragbar. So wie sich die Welt weitergedreht hat, haben sich die Bedürfnisse auch von jungen Menschen verändert. Stimmt es denn? Werden Kinder immer gewalttätiger?
Also die kurze Antwort in einem einzigen Wort: Nein.
Bei mir ist mein Kollege, der Bildungs- und Wissenschaftsjournalist Bent Freiweit, der beim Online-Magazin Krautreporter seit Jahren über junge Menschen schreibt. Hallo.
Moin.
Bent, wir haben im ersten Teil die ganze Zeit darüber gesprochen, wie Kinder und Jugendliche wahrgenommen werden. Deshalb würde ich jetzt gern mit dir darüber sprechen, wie es ihnen selbst denn überhaupt geht. Vor allem, wenn es im Leben eben vielleicht nicht alles glatt läuft. Die Schlagzeilen vermitteln ein ganz klares Bild.
Warum die psychische Krise der Jugendlichen so bedrohlich ist.
Jetzt wird mich interessiert, was sagst du denn dazu?
Also ich habe tatsächlich mir eigene Artikel, die ich selbst dazu geschrieben habe und auch die von anderen Medien nochmal angeguckt. Und die Schlagzeile, die war immer die gleiche. Wir befinden uns in einer Krise. Die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen leidet und es wird immer und immer schlimmer. Und so habe ich ehrlicherweise auch selbst bisher immer mal wieder über das Thema berichtet.
Okay, das heißt, da bist du dir mit den Kollegen von anderen Medien einig?
Naja, also war ich zumindest. Und das ist vielleicht jetzt komisch, aber ich würde mich an dieser Stelle einmal kurz selbst zitieren. Und zwar aus dem Jahr 2023. Da habe ich einen Artikel bei Krautreporter geschrieben. Und da habe ich geschrieben, 45% der 14- bis 29-Jährigen berichten von Stress. 35% von Antriebslosigkeit. 32% von Erschöpfung. 27% berichten von einer Depression, 13% von Hilflosigkeit, 7% von Suizidgedanken. Ich könnte noch viel mehr solcher Zahlen aufschreiben, sie sind erschreckend.
Sind tatsächlich erschreckend.
Sind sie auch, vor allem dann, wenn der Kontext fehlt. Also ich hätte ein paar Fragen an mein Vergangenheits-Ich, zum Beispiel die. Wenn 27% der jungen Menschen von Depressionen berichten, ist das eigentlich viel oder ist das wenig? Also auch verglichen mit anderen Altersgruppen. Und sind sie auch wirklich erkrankt oder berichten sie nur davon? Sind 13% hilflose junge Menschen viel oder vielleicht auch normal, weil junge Menschen sich halt öfter hilflos fühlen? Mhm. Mein Vergangenheits-Ich hat diese Fragen leider offen gelassen.
Das ist ein ziemlich ungewöhnlich ehrliches Urteil, was du da irgendwie mit deiner Arbeit bisher oder zumindest mit diesem einen Artikel hast. Heißt das, du bist mit deiner eigenen Berichterstattung gar nicht mehr so richtig einverstanden?
Das kann man so sagen. Also teilweise ärgere ich mich wirklich, dass ich das so verkürzt dargestellt habe. Für diese Episode habe ich deshalb die Recherche zur mentalen Gesundheit nochmal komplett bei Null angesetzt. Mhm. Und ich habe mir angeschaut, auf welchen Daten die vielen Berichte basieren, die der Jugend eine psychische Krise belegen. Also die Recherche wurde irgendwann für mich ziemlich unangenehm, weil ich nichts herunterspielen will. Und ich will nicht der sein, der sagt, das ist ja alles halb so schlimm. Aber die Daten, die sind halt viel unklarer als das, was oft dargestellt wird. Und auch hier habe ich mit einem Experten gesprochen, mit Julian Schmitz. Der ist Professor für klinische Kinder- und Jugendpsychologie in Leipzig Und nach unserem Interview habe ich noch wochenlang weiter recherchiert und dann haben wir nochmal telefoniert und irgendwann haben wir angefangen, uns auf WhatsApp zu schreiben, weil ich immer dachte, das kann doch alles nicht sein. Also die Daten sind doch viel komplizierter als dargestellt.
Mhm. Okay, dann lass uns mal vorne anfangen. Was wissen wir denn über den psychischen Zustand von Kindern und Jugendlichen?
Also wir wissen, ja, die Zahlen steigen. Es gibt heute mehr Kinder und Jugendliche, die Symptome einer psychischen Störung zeigen, als es früher der Fall war. Das zumindest sagen die meisten ExpertInnen, mit denen ich gesprochen habe. Mhm. Und auch die Daten, die es gibt. Aber viele Daten, die den Anstieg belegen sollen, die sind dafür gar nicht geeignet. Mhm. Also die Frage ist, wie viel mehr sind es denn? Und ist es ein bisschen mehr oder ist es erschreckend viel mehr? Und wann ist eigentlich dieses ominöse Früher? Lass uns also die Daten mal genau angucken. Dann gibt es einerseits die COPPSI-Studie. Die Abkürzung steht für Corona und Psyche. Und laut der COPPSI-Studie klettert die Zahl psychischer Auffälligkeiten bei den rund 1000 untersuchten Kindern zwischen 11 und 17 von 18% vor der Pandemie auf bis zu 31% im ersten Corona-Jahr 2021. Mhm. Und danach, also nach der Pandemie, da sank die Quote wieder auf 23%. Das heißt, es ist aber immer noch erhöht im Vergleich zu vor der Pandemie.
Aber die COPPSI-Studie ist doch eine ziemlich renommierte Studie. Also die Zahlen sind doch verlässlich.
Voll. Will ich auch gar nicht widersprechen. Ich habe mir aber auch andere Zahlen angeguckt, wo die psychische Krise der Kinder und Jugendlichen mit belegt wurde. Zum Beispiel den Kinder- und Jugendreport 2023 der DAK. Und der bestätigt diesen Anstieg. In die bundesweite Analyse flossen die Daten von rund 800.000 DAK-versicherten Kindern und Jugendlichen bis 17 Jahren ein. Mhm. Und demnach litten besonders Mädchen unter psychischen Problemen. Depressionen nahmen bei ihnen zwischen 2019 und 2022 um 24% zu, Essstörungen um 51% und Ängste um 44%.
Boah, das klingt echt krass, ne?
Klingt krass. Bevor wir uns aber anschauen, wie gut dieser Anstieg wirklich belegt ist und was von diesen Daten zu halten ist, will ich erst einmal kurz Julian Schmitz zu Wort kommen lassen.
Es gibt leider in Deutschland keine dauerhafte nationale Datenerhebung zum Thema psychische Gesundheit und Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen. Es gab lange die Kicks und die Bella-Studie, die durchgeführt wurden, die man dann aber nicht weitergeführt hat ab Mitte der 2010er Jahre. Und dann aber in der Pandemie und auch schon davor neue Studien entstanden sind, zum Beispiel das Präventionsradar der DAK, was insoweit beeindruckend ist, dass es mittlerweile über 20.000 Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5 befragt in verschiedenen Bundesländern zum Thema psychische Gesundheit, Wohlbefinden und ja auch Schwierigkeiten wie Einsamkeit, Medienkonsum. Und die Daten, die wir insgesamt haben, zeigen, dass es Kindern und Jugendlichen in Deutschland in den meisten Fällen psychisch gut geht, dass sie nicht psychisch erkrankt sind und auch keinen Behandlungsbedarf haben. Das ist ja erstmal ganz wichtig, wenn wir uns dem Thema sachlich widmen wollen.
Das sagt also Julian Schmitz, der Psychologe, dazu.
Also das, was er sagt, dass die Daten, die wir insgesamt haben, eigentlich zeigen, dass es Kindern und Jugendlichen in Deutschland in den meisten Fällen psychisch gut geht, also dass sie nicht psychisch erkrankt sind, das ist schon tatsächlich sehr wichtig. Also kurz zur Erklärung, diese Bella-Studie, die Julian Schmitz da erwähnt, die wurde, glaube ich, genauso wie die COPPSI-Studie am UKE in Hamburg gemacht. Also die Daten sind ähnlich verlässlich und valide.
Ja.
Du hast aber eben schon gesagt, wir beschäftigen uns damit, wie gut dieser Anstieg unter Kindern und Jugendlichen belegt ist. Und da frage ich mich, ist es denn tatsächlich umstritten, dass es den Anstieg gibt? Du hast doch eben gerade selbst gesagt, wir wissen, ja, die Zahlen steigen.
Es ist zumindest umstritten, was dahinter steckt. Aber ich finde zum Beispiel auch die Datenbasis an sich nicht sonderlich stark. Also zumindest beim DAK-Bericht sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Demnach litten besonders Mädchen unter psychischen Problemen. Also Depressionen nahmen bei ihnen zwischen 2019 und 2022 um 24% zu. Und die heftigste Zahl war ja die mit den Essstörungen, um 51%.
Also mehr als die Hälfte, krass.
Genau. Und die Ängste um 44%. Nehmen wir zum Beispiel diesen Anstieg der Essstörungen bei den Mädchen zwischen 15 und 17 Jahren. Die Rate stieg ja laut den Berichten von 2019 bis 2022 um 51%. Vergleicht man die aktuelle Zahl aber nicht mit 2019, sondern mit 2018, also ein Jahr vorher, dann steigt die Rate deutlich weniger, dann nämlich nur um 20,48%. Von 2018 bis 2019 sank die Rate nämlich erstmal, bevor sie dann durch Corona wieder hochging.
Mhm. Also wieder einer dieser Corona-Effekte, der womöglich bzw. hoffentlich vorübergehend sein könnte.
Ja, noch ein anderes Beispiel. Im Vergleich zu vor der Pandemie 2019 wurde 2022 bei 6% mehr jugendlichen Mädchen zwischen 15 und 17 erstmals eine psychische Erkrankung und Verhaltensstörung diagnostiziert.
Mhm.
Aber auch das liegt daran, dass dieser Wert in den Jahren vor der Pandemie erstmal gesunken ist. Vergleicht man den Wert von 2022 mit dem von 2018, dann ist das gar kein Plus mehr von 6%, sondern ein Minus von 0,21%.
Mhm, das ist wichtig.
Bei den Jungen liegt dieser Wert von 2022 sogar 8% unterhalb des Wertes von 2019. Und dann habe ich mir noch eine Tabelle in diesem wirklich langen Bericht genauer angeguckt. Das ist die Tabelle 15, Entwicklung der Inzidenz psychischer Erkrankungen und Verhaltensstörungen unter DRK-versicherten Kindern und Jugendlichen. Und die kann man für die Jahre 2018 bis 2022 nachlesen, wie häufig Kindern und Jugendlichen insgesamt eine neue psychische Erkrankung diagnostiziert wurde. Und in der Altersgruppe der 15- bis 17-Jährigen, da betrug die relative Differenz zwischen den Jahren 2022 und 2019 0%.
Hm.
Also es gab keinen nennenswerten Unterschied.
Und in den anderen Altersgruppen?
Bei den 10- bis 14-Jährigen, da gab es auch keine Veränderung. Und bei den 4- bis 9-Jährigen, da gab es sogar eine leichte Verbesserung.
Okay, das ist irgendwie ein bisschen schräg. Heißt das, wir haben gar keine psychische Krise unter jungen Menschen?
Also insgesamt eignen sich die Daten der DRK und auch von anderen Krankenversicherungen nicht dazu, Aussagen zum Anstieg oder Abfall des psychischen Leids in Deutschland zu machen. Also das sagt Julian Schmitz, der Psychologe. Der Grund ist, bei den Daten handelt es sich um Abrechnungsdaten. Und wenn man aus dem Anstieg der Neuerkrankten direkt ableite, dass immer mehr Menschen erkrankten, dann würde man ja davon ausgehen, dass in den Jahren zuvor 100% der Erkrankten auch Hilfe erhalten haben.
Mhm.
Das wiederum ist ja bei praktisch keiner Erkrankung der Fall. Und wenn es bei bestimmten Krankheitsbildern einen Anstieg gibt, dann muss es ja eigentlich fast zwangsläufig bei anderen Krankheitsbildern in der psychischen Gesundheit einen Rückgang geben.
Okay, ich glaube, das musst du erklären nochmal.
Die Anzahl der Krankenhausbetten und Therapieplätze ist schließlich nach oben beschränkt, sagt Julian Schmitz. Und die sind ja, das wissen wir, ziemlich gut ausgelastet. Die Daten eignen sich also insgesamt nicht dafür, eine Krise zu belegen. Sie eignen sich aber auch nicht dafür, sie zu widerlegen.
Okay, das habe ich verstanden. Aber dann müsste sich die COPSI-Studie ja schon besser eignen.
Voll. Und die sagt, es gab einen Anstieg während der Pandemie bei psychischen Erkrankungen insgesamt.
Mhm.
Bei den Symptomen einer Angststörung ist das Niveau immer noch erhöht, bei Depressionssymptomen mittlerweile nicht mehr. Das Niveau ist da leicht unter dem vor der Pandemie.
Okay, das heißt, es gibt derzeit in bestimmten Bereichen einen Anstieg, in anderen ist der Anstieg wieder vorbei. Aber das betrifft ja jetzt erstmal die letzten Jahre. Wie sieht's denn langfristig aus?
Genau, also die COPSI-Studie, die hat ja 2020 angefangen. Davor gab es eine andere Befragung, die haben wir eben auch schon erwähnt, die Bella-Studie. Und ich habe eine Untersuchung gefunden, die sich diese beiden Langzeitstudien und die internationale Health Behavior in School-Aged Children Studie genommen hat, um eine epidemiologische Lage von Kindern und Jugendlichen über die letzten 20 Jahre bestimmen zu können.
Also sozusagen der Gesundheitsstatus von Schulkindern.
Genau das.
Grundsätzlich.
Mhm. Und ein Ergebnis ist, die Lebenszufriedenheit von Kindern und Jugendlichen, die ist seit 2002 ziemlich stabil und die schwankt nur zum kleinen Teil. Während der Pandemie, das sieht man deutlich, da ging die Lebenszufriedenheit sichtbar runter. Danach stieg sie wieder an und jetzt ist sie fast auf dem Niveau vor der Pandemie.
Boah, und das ist echt eine schöne Nachricht eigentlich, weil bei allem kritischen Blick auf die Entwicklungszahlen, mentale Gesundheit von Jugendlichen in der Pandemie, das ist schon echt ein gravierender Einschnitt gewesen.
Genau, also man kann zusammenfassen, im Erhebungszeitraum dieser größeren Untersuchung, die ich eben erwähnt habe, von 2003 bis 2017 waren das 1,5 Jahrzehnte, wo die Rate psychischer Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen eigentlich rückläufig war. Und dann kam es eben zu Beginn der Pandemie, also im ersten Jahr der Covid-19-Pandemie, zu einem deutlichen Anstieg.
Mhm.
Auch hier kommt es darauf an, welche psychischen Symptome man sich genau anschaut.
Mhm.
Also bei den Angstsymptomen zum Beispiel, da gab es in den 15 Jahren vor der Pandemie einen Anstieg von rund 10% auf rund 15%.
Das heißt, die Angstsymptome sind um gut die Hälfte gestiegen.
Richtig. Und bei den depressiven Symptomen gab es ebenfalls einen Anstieg in diesem Zeitraum von ungefähr 11% auf 16%. Mhm. Die Gesamtzahl der psychischen Auffälligkeiten, die ging in diesem Zeitraum allerdings zurück. Mhm. Also die langfristigen Zahlen aus Deutschland, die zeichnen ein etwas anderes Bild als das der psychisch immer kränkeren Jugend. Die Erzählung, so würde ich jetzt mal zusammenfassen, die geht eher so. Die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland, die war in den vergangenen 20 Jahren relativ stabil, mit Schwankungen bei bestimmten Symptomen. Die Pandemie, die hatte deutliche Auswirkungen, die aber langsam wieder abnehmen. Mhm. Und ob die Zahlen zurück auf das Niveau vor der Pandemie gehen, das ist noch unklar.
Okay, aber das ist ja schon ein entscheidender Punkt, finde ich. Eben die Frage, ob die Pandemie langfristige Auswirkungen auf die mentale Gesundheit der Jugendlichen hat, also ob es da jetzt irgendwie einen längerfristigen Knick nach oben gibt. Aber da du selbst ja gerade so ein bisschen skeptisch klingst, frage ich hier nochmal direkt, kann man den bisherigen stabilen Trend denn mit anderen Parametern noch bestätigen?
Das kann man und ich wollte das auch wissen und habe dann überprüft, wie sich denn eigentlich die Suizidrate unter jungen Menschen entwickelt hat in den letzten 20 Jahren. Dafür habe ich dem Familienministerium geschrieben, die wussten das aber auch nicht. Und dann habe ich meine Twitter-Follower mal gefragt, ne? Vielleicht ist da ja die Expertise, ob die die Daten kennen. Und tatsächlich habe ich da eine Seite gefunden von der Universität Kassel und die haben die Gesundheitsdaten des Bundes ausgewertet und ihre Ergebnisse beim Nationalen Suizidpräventionsprogramm veröffentlicht. Und das Bild ist auch hier echt stabil. Also die Rate hat sich in den vergangenen Jahren kaum verändert. Sie ist heute niedriger als in den meisten Jahren vor der Pandemie. Und das habe ich dann auch dem Familienministerium geschickt und die waren ehrlicherweise auch echt dankbar, dass die Zahlen jetzt auch mal haben.
Ja, auch spannend mal sowas zu hören. Mhm. Aber wenn man sich jetzt diese Zahlen so anguckt, dann klingt das eigentlich viel unspektakulärer als wir sind hier mitten in einer bedrohlichen Krise.
Finde ich auch. Christoph Correll, der ist Direktor der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters an der Berliner Charité, der wird bei Spektrum so zitiert. Es lässt sich schwer einschätzen, ob psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen tatsächlich zugenommen haben.
Mhm. Und wie meint er das?
Also es gibt verschiedene Faktoren, die die Zahlen beeinflussen könnten und für einen Anstieg sorgen könnten, obwohl es vielleicht gar nicht so viel mehr Kinder und Jugendliche gibt, die psychisch erkrankt sind. Mhm. Ein paar will ich davon mal nennen. Also es gibt zum Beispiel den Faktor weniger Stigmatisierung. Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene, die schämen sich heute weniger dafür, wenn sie psychisch krank sind. Das heißt aber auch, sie holen sich eher Hilfe und tauchen dementsprechend auch eher in den Datenbanken auf.
Klingt plausibel.
Ein zweiter Faktor ist die Aufklärung. Also wer weiß, welche Symptome zu welchen psychischen Störungen gehören, der kann ja seine eigene Gefühlswelt viel genauer beobachten und dann auch vielleicht zum Ergebnis kommen, das ist doch eine psychische Störung, was ich hier erlebe.
Sie erkennen.
Genau. Zwei britische PsychologInnen von der University of Oxford, die nennen das eine Inflation der Prävalenzen. Mhm. Also das Bewusstsein für psychische Gesundheit führt möglicherweise zu einer Zunahme von Fremd- und Selbstzuschreibung unter jungen Menschen, die oft als psychiatrische Diagnose daherkommen.
Okay, aber heißt das, etwas steil gefragt, es gibt sozusagen Modediagnosen? Also oder wenn man es im positiven Sinne sagen will, es fliegen weniger wirkliche manifeste Erkrankungen unter dem Radar als früher.
Ja, also Modediagnosen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber wer gar nicht weiß, welche Symptome zum Beispiel eine Depression mit sich bringt, der wird sich ja auch seltener Hilfe suchen, wenn er oft traurig oder niedergeschlagen ist. Mhm. Einen dritten Faktor will ich noch nennen. Heute gelten Dinge als psychische Störungen, die früher noch keine waren, also ganz offiziell. Es gibt ja diese Kataloge, wo drin steht, welche psychischen Erkrankungen es so gibt, die internationale Klassifikation der Krankheiten, also ICD-10 zum Beispiel. Und da gibt es ein Beispiel, was heute als Trauma gilt, also ganz offiziell. Früher war die Diagnose Trauma nur für die, deren Leben selbst bedroht war, also die eine Situation erlebt haben, wo sie vielleicht fast gestorben wären. Mittlerweile wird diese Diagnose auch gegeben, wenn du beobachtet hast, wie jemand in Lebensgefahr war. Oder wenn eine dir nahestehende Person etwas Lebensbedrohliches erlebt hat, auch wenn du gar nicht dabei warst. Das ist der dritte Faktor. Und der vierte Faktor ist, dass Dinge heute als psychische Störungen gelten, die früher vielleicht gar keine waren. Also jetzt nicht auf den Katalog bezogen, sondern auf unsere eigene Wahrnehmung bezogen. Mhm. In einer Untersuchung von 2024, da attestierten die ForscherInnen Probanden eine breite Vorstellung von psychischer Erkrankung, wenn diese verschiedene Erlebnisse und Verhaltensweisen als störungsrelevant einstuften und darunter auch eher milde Zustände, zum Beispiel irgendwie soziale Gehemmtheit waren. Mhm. Einer der Wissenschaftler, Nick Haslam, der nennt das Concept Creep, also sozusagen die Ausdehnung von Krankheitsbegriffen. Man sollte aber diese ganzen Faktoren nicht nutzen, um so zu tun, als gäbe es überhaupt kein Problem. Warum, hat Julian Schmidt zusammengefasst.
Und was ich aber auch ganz wichtig finde, man kann ja nicht jetzt einfach sagen, naja, dieser Anstieg der psychischen Belastung geht ja hauptsächlich auf Entstigmatisierung zurück oder auf mehr Awareness, deswegen ist es ja kein Problem. Nein, also diese Sachen sind ja oder diese Probleme sind ja trotzdem da. Wir reden halt mehr darüber und sie kommen ein Stück weit mehr an die Oberfläche, was vorher im Prinzip vielleicht nicht benannt worden wäre. Das heißt, das ist ja was Gutes in dem Sinne, dass man dann überhaupt die Chance hat, auch sich Hilfe zu suchen, sich darum zu kümmern, auch darüber zu sprechen, was sind eigentlich Faktoren, die dazu beitragen und um die wir uns auch gesellschaftlich kümmern müssen. Von daher ist es auch eine wichtige Entwicklung, dass diese Entstigmatisierung und diese erhöhte Awareness stattfindet.
Dass die Gesellschaft heute offener über mentale Probleme spricht und mehr Menschen immer mehr darüber wissen, welche Symptome zu welchen Störungen passen, das kann dazu führen, dass die Zahlen steigen. Mhm. Und wichtig ist, kann. Ob es tatsächlich einen Zusammenhang gibt, ist umstritten, aber es gibt Hinweise. Ein Hinweis ist zum Beispiel eine Studie aus dem Jahr 2023. Und da wurde einer Gruppe von Studierenden, die waren im Durchschnitt so 20 Jahre alt, Social-Media-Beiträge gezeigt, in denen Ängste als normal und weit verbreitet dargestellt wurden. Also die wurden sozusagen normalisiert. Diese Gruppe diagnostizierte anschließend bei sich selbst häufiger eine Angststörung als die Kontrollgruppe. Es wurde jedoch kein direkter Effekt von normalisierten Posts auf den persönlichen Stress festgestellt. Also Personen, die den normalisierten Beitrag sahen, berichteten zwar nicht über ein höheres Maß an Angst oder so, sie stuften ihre Angst aber eher als Störung ein.
Mhm, wichtiger Punkt.
Einige PsychologInnen vermuten deshalb, dass die häufige Darstellung von Ängsten in sozialen Medien zu einer Überdiagnose von Angststörungen führen kann. Und dann gibt es noch einen zweiten Hinweis. In Großbritannien, da haben mehrere tausend Teenager an einer Untersuchung teilgenommen. Und die WissenschaftlerInnen aus Oxford, die wollten wissen, ob Achtsamkeitstraining, also dieses Mindfulness, würde man auf Neudeutsch sagen, das psychische Wohlbefinden verbessert. Mhm. Eine Hälfte der Teenager wurde von ihren Lehrkräften in 10 Lektionen darin geschult, ihre Aufmerksamkeit auf den Moment zu lenken, also ihren Körper und ihre Gefühle in den Fokus zu nehmen. Mhm. Und die andere Hälfte der Probanden, die wurde in der Zeit ganz normal unterrichtet. Und die Analyse von 84 Schulen mit über 8000 TeilnehmerInnen ergab, dass Achtsamkeitstraining, das hatte keinen positiven Effekt auf die psychische Gesundheit.
Echt?
Und tatsächlich war das Gegenteil eher der Fall. Also bei SchülerInnen, die vermehrt psychischen Belastungen ausgesetzt waren, da stieg das Depressionsrisiko und das Wohlbefinden sank.
Das ist ziemlich interessant, weil Achtsamkeitstraining gilt ja für viele einfach als der Schlüssel irgendwie zu mentaler Gesundheit. Spannend. Aber ich halte mal fest, also die Frage, ob es wirklich einen Anstieg gibt, scheint etwas komplizierter zu sein. Mhm. Wie misst man denn eigentlich, wie es Kindern und Jugendlichen psychisch geht? Was sind da denn zuverlässige Methoden, auf die man zurückgreifen kann?
Also wir haben schon welche kennengelernt. Viele Studien, die nutzen Selbstbefragung. Und wir haben eben gesehen, warum das ein Problem sein kann. Also wenn es ein breiteres Verständnis von psychischen Störungen gibt, dann kann das eben, haben wir eben in der einen Studie gesehen, dazu führen, dass man sich eher selbst eine psychische Störung diagnostizieren würde. Selbstberichte sind aber total wichtig, aber eben nicht nur Selbstberichte. Man fragt auch die Eltern, man fragt die Erziehungsberechtigten, in manchen Fällen auch die Lehrkräfte, was sie denn sagen, wie es bestimmten SchülerInnen geht. Und zuletzt, super wichtig, um wirklich einen Eindruck davon zu bekommen, ist jemand psychisch krank, ist eben das Expertenurteil. Also ausgebildete PsychotherapeutInnen zum Beispiel, die die Expertise haben, den feinen Unterschied zwischen, naja, normalem Stress und belastenden Situationen und tatsächlicher psychischer Erkrankung zu unterscheiden. Mhm. Weil es kann einfach sein, dass ich selber vielleicht das Gefühl habe, ich bin ganz, ganz stark belastet und viel stärker belastet auch als andere. Aber ein Experte würde vielleicht sagen, na, das reicht noch nicht für eine manifeste psychische Störung. Mhm. Und trotzdem scheinen zumindest momentan die Trends in der Selbsteinschätzung und in der von Fachleuten zusammenzupassen. Das sagt zumindest Julian Schmitz.
Also allein, wenn wir zum Beispiel die Covid-19-Pandemie uns anschauen und wenn wir zum Beispiel die Daten zusammentragen, die wir aus dem Versorgungssystem haben, da haben wir ja auch eine Studie gemacht, in der wir dann bundesweit niedergelassene PsychotherapeutInnen befragt haben, wie das Anfrageaufkommen in den Praxen sich verändert hat. Und da haben wir sehr deutlich gesehen, dass die Praxen sagen, bei uns rufen mehr Familien an, weil sie in der Pandemie einen erhöhten Bedarf haben, dass sie mehr auch Depressionen erleben, dass sie mehr Angststörungen erleben. Und das hält auch bis heute eigentlich an. Also wir haben dieses Jahr auch nochmal Daten erhoben in einem Forschungsprojekt, die Anfang nächsten Jahres auch veröffentlicht werden, wo wir wieder nochmal auch diese Befragung gemacht haben der ambulanten Praxen und dort die Psychotherapeutinnen sagen, wir haben weiter eine sehr hohe Nachfrage. Also es kommen offensichtlich mehr Patientinnen und Patienten als früher, das kann man schon sagen. Und aber auch der reine Selbstbericht ist trotzdem ein wichtiger Gradmesser, weil psychische Störungen, gerade die internalisierenden psychischen Erkrankungen wie Depressionen, die durch Traurigkeitsgefühle, Einsamkeitsgefühle, Motivationsverlust oder auch Ängste sich charakterisieren, ja genau auf diesem Selbstbericht beruhen. Ja, also das heißt, dieser Selbstbericht ist ein ganz, ganz wichtiger Gradmesser.
Da sieht man ganz gut, wie vielschichtig das eigentlich ist.
Ja, total. Und da sieht man auch wirklich nochmal, wie wichtig das ist zu wissen, das direkte Umfeld, die MitschülerInnen, die Herkunft, das Elternhaus, das eigene Wissen über Symptome psychischer Krankheiten, all das beeinflusst, wie häufig Kinder und Jugendliche bei sich selbst eine psychische Krankheit vermuten und auch, wie oft sie dann eben eine Diagnose bekommen.
Okay, und das, was Julian Schmitz gesagt hat, klingt aber leider schon danach, als würde dieser Corona-Effekt sich leider eben nicht so schnell wieder erledigen. Was sind denn die Faktoren im Leben von Kindern und Jugendlichen heute, die sie belasten?
Also wenn man auf der Straße mal Passanten fragen würde, dann würden die wahrscheinlich immer wieder antworten, naja, die vielen Krisen halt. Also Klimakrise, Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Israel-Palästina-Krieg, Energiekrise, Inflation, Wohnungsnot und so weiter und so weiter. Und Jugendstudien, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, die sind ja in den letzten Jahren auch überschrieben mit Jugend in der Dauerkrise. Aber wenn man sich anschaut, was wirkliche Faktoren sind, die Kinder und Jugendliche psychisch belasten, dann sind das zum großen Teil ganz andere. Julian Schmitz und sein Team, die haben ja zum Beispiel PsychotherapeutInnen gefragt, warum die Kinder und Jugendlichen in ihre Praxis kommen. Und die Faktoren im unmittelbaren, sozialen Nahfeld von Kindern und Jugendlichen, das sind die wichtigsten, kam daraus. Also Konflikte im Elternhaus, Vernachlässigung, Streitereien zu Hause, wenn die Eltern Stress haben, all das spielt eine wichtige Rolle.
Aber wahrscheinlich Schule auch.
Oder Schule so. Total. Ist auch ein großer Faktor, also hoher Leistungsdruck, konflikthafte Beziehungen zu Mitschülerinnen und Mitschülern, aber auch zu Lehrkräften. Auch weil durch die Pandemie so Bildungsbiografien unterbrochen wurden und es jetzt mit ganz viel Druck versucht wird, diese Bildungsbiografien wieder gerade zu rücken. Über den schulischen Druck habe ich auch mit Julian Schmitz viel gesprochen und er hat mich auch nochmal darauf hingewiesen, dass ja ganz oft das Argument gemacht wird, das hat uns auch nicht geschadet. Also er sagt zumindest, das stimmt wahrscheinlich gar nicht, dass uns das auch nicht geschadet hat. Mhm. Und sein Argument geht so. Es gibt eine Meta-Analyse, in der wurden 192 epidemiologische Studien mit mehr als 700.000 Personen ausgewertet. Also wirklich viele. Und da zeigte sich, dass die meisten psychischen Störungen ziemlich früh beginnen. Also bei 35% der PatientInnen vor dem Alter von 14 Jahren, bei ungefähr der Hälfte bis zum Alter von 18 Jahren und bei ungefähr 63% bis zum Alter von 25 Jahren.
Das heißt, wenn man sich jetzt anguckt, welche psychischen Erkrankungen Erwachsene haben, dann muss man davon ausgehen, dass der Großteil dieser Erkrankungen ihren Ursprung in den ersten 20 Lebensjahren haben.
Genau so ist es. Und der Gesundheitszustand der Erwachsenen heute, der erzählt uns ziemlich viel darüber, wie sie damals als Kinder aufgewachsen sind. Und diese Geschichte, die ist relativ eindeutig. Wenn man sich anschaut, warum Erwachsene heute in Frührente gehen, da sind psychische Erkrankungen der Hauptgrund Nummer eins. Wir sehen auch, warum Menschen arbeitsunfähig werden, also warum Krankheitstage in Anspruch genommen werden als ArbeitnehmerInnen. Und da sind eben auch die psychischen Erkrankungen unter den Top 3 Gründen.
Und das, finde ich, ist auch ein ziemlich wichtiger Punkt, weil das zeigt ja, dass wir unser Augenmerk heute womöglich noch viel mehr zum Beispiel auf unser Schulsystem richten müssten. Das fordern auch viele. Und das ist auch so eine Forderung, hinter der können sich Parteien einfach super problemlos alle hinter versammeln. Aber eine Lobby haben Schulen oder SchülerInnen schon noch lange nicht.
Das muss man leider so sagen. Also gefordert wird ja ganz viel, gemacht wird leider immer ein bisschen wenig. Also wenn ich das mal zusammenfassen müsste, erst hinter all diesen Sachen im persönlichen Umfeld spielen die vielen Krisen eine Rolle, um die es so oft in der Öffentlichkeit geht. Das hat mir auch Julian Schmitz nochmal so gesagt.
Wir haben ja auch eine Hochschulambulanz und wenn ich schaue, was sind bei den Patientinnen und Patienten bei uns die Themen, dann kommt eigentlich selten jemand und sagt, ich komme, weil ich solche Angst vor der Klimakrise habe oder ich habe solche Angst, dass es Krieg in Deutschland gibt. Es gibt immer wieder auch Kinder, bei denen das ein Thema ist. Und es ist, würde ich sagen, das sind Themen, die Kinder und Jugendliche verunsichern und damit auch grundsätzlich Kinder destabilisieren und damit auch weniger widerstandskräftig gegenüber Belastungen im unmittelbaren Nahfeld vielleicht machen. Aber ja, ganz klar, die unmittelbaren persönlichen Belastungsfaktoren spielen eine größere Rolle, dass Kinder psychisch krank werden. Das andere ist, würde ich sagen, eher so ein allgemeines Gefühl von Unsicherheit und belastet sein, vielleicht auch das Gefühl zu haben, die Zukunft ist unsicher, allgemein sich Sorgen zu machen, was mit diesen gesellschaftlichen Krisen einhergeht, aber nicht so sehr die wirklich unmittelbare psychische Erkrankung. Die Frage ist ja auch immer, welchen Impact hat das? Also wenn ich zum Beispiel Jugendliche frage, was sind so Themen, um die machst du dir Sorgen? Und dann sagt jemand, ja, ich denke schon auch öfter so an den Krieg. Und muss man ja auch immer dann auch noch mit berücksichtigen, wie stark ist eigentlich wirklich dieser Sorge auf meine unmittelbare persönliche Gesundheit. Man kann sich ja auch Sorgen machen oder Gedanken daran haben, ohne dass es einen in der psychischen Gesundheit massiv beeinträchtigt. Und ich denke, diese Differenzierung ist auch in den Studien ganz wichtig. Und man darf diese unmittelbaren Risikofaktoren im Nahfeld wie Familie, Schule, Gleichaltrigengruppe, die sollte man deswegen nicht aus den Augen verlieren, weil sie mindestens genauso wichtig sind, wenn nicht sogar auch ein Stück weit wichtiger, wenn es um psychische Störungen geht.
Das, was bei mir noch ziemlich nachhallt, ist das, was du eben gerade gesagt hast, dass das hat uns ja früher auch nicht geschadet. Einfach irgendwie so ein Glaubenssatz, der sich so krass hält. Und so ein ähnlicher Glaubenssatz ist ja auch, naja, früher gab es doch auch Krisen. Also vom Zweiten Weltkrieg über die Wende, über die Finanzkrise. Gleichzeitig heißt es aber, Kinder und Jugendliche sorgen sich heute deutlich mehr als früher. Stimmt das denn? Also woher kommt denn diese Vermutung?
Ich finde, das ist ein super interessanter Punkt, weil du hast voll recht, finde ich. Also es gab schon immer Krisen und teilweise waren die ja auch eklatant. Also es ist nicht so, dass jetzt auf einmal die Kinder in einer ganz anderen Zeit aufwachsen. Aber es gibt eine gute Erklärung, warum die Kinder und Jugendlichen das heute vielleicht alles etwas näher wahrnehmen, und zwar Social Media.
Ja, okay.
Das gab es halt früher nicht. Also auch als wir aufgewachsen sind, gab es das ja nicht. Und wenn früher was passiert ist, dann hat man das halt im Fernsehen gesehen oder am nächsten Tag in der Zeitung gelesen. Mm. Aber man hatte das ja nicht die ganze Zeit auf dem Handy dabei.
Ja, und heute fiept das Handy nonstop, wenn irgendwas passiert.
Genau, am 11. September 2001, als die World Trade-Türme angegriffen wurden, da weiß ich noch, ich saß zu Hause mit meinen Eltern, zu Hause am Fernseher und habe den Teletext gelesen. Wird man heute ja nicht machen, aber das war damals das Medium, was die Infos am schnellsten quasi uns geliefert hat. Und heute bekommen Kinder eben alle großen Krisen der Welt in Echtzeit ununterbrochen live aufs Handy.
Wobei, also bei 9/11 gab es ja auch überall die Bilder. Also da hat man es halt überall gesehen, aber wahrscheinlich war es einfach, also das waren, ich erinnere mich an Hubschrauberbilder, das war wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen weiter weg als das, wie man es heute erlebt.
Ja, und man konnte auch abschalten, ne? Also man ist nicht sozusagen in der Schule, hat in der Pause sein Handy rausgezückt und hatte da wieder alle Bilder in der Tasche oder auf dem Screen. Wenn man dann woanders war, dann war man woanders.
Stimmt.
Und das geht halt heute nicht mehr. Kinder partizipieren an dieser extrem negativ und extrem auf Aufmerksamkeit fokussierten Welt von den sozialen Medien und sind damit eben auch mit diesen Themen sehr, sehr stark und unmittelbar und ungefiltert konfrontiert. Mhm. Und diese ins negativ polarisierten medialen Inhalte, die sind wirklich in den Alltag und ein Stück weit auch 24/7, also ohne Abschaltpause, in das Leben von Kindern und Jugendlichen eingedrungen. Und das macht natürlich auch was mit denen. Mhm. Früher war es ja nicht so, dass man sagen konnte, es gab keine globalen Krisen, aber es ist eben nicht so sehr in den Alltag von Kindern und Jugendlichen reingeflossen.
Mhm. Und es war wahrscheinlich einfach ein bisschen kontrollierter, als das heute vielleicht punktuell passiert. Wobei, also das Thema Smartphone-Nutzung von Jugendlichen ist natürlich auch nochmal eine eigene Sache für sich. Und da ist es ja auch nicht so einfach mit Korrelation und Kausalität. Das Fass müssen wir zum Glück hier nicht aufmachen, weil wir dazu gerade erst eine Podcast-Folge aufgenommen haben. Sie heißt Unkonzentriert und dumm, die Evidenz hinter der Smartphone-Angst. Und die findet ihr wie immer auch in der ARD-Audiothek und da, wo es sonst Podcasts gibt. Von mir auf jeden Fall eine dringende Hörempfehlung. Da geht unsere Kollegin Melanie Stinn nämlich auch auf Social Media und mentale Gesundheit ein.
Was man sich, glaube ich, bei diesem ganzen Thema für uns jetzt einfach merken sollte, wenn es um Social Media und psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen geht, man kann das Entstehen von einer Depression oder einer Angststörung nie auf nur eine einzige Ursache zurückführen. Also es kommen immer mehrere Faktoren zusammen. Mhm. Ich habe ja eben schon erwähnt, wenn man PsychotherapeutInnen fragt, warum junge PatientInnen zu ihnen kommen, dann geht es halt ganz viel um das persönliche Umfeld. Soziale Medien werden da kaum als Hauptgrund angegeben. Und wenn man sich nicht mal so ganz sicher ist, ob es einen Anstieg von psychischen Störungen überhaupt gibt bei Kindern und Jugendlichen, also zumindest keinen langfristigen, dann ist es halt auch schwer, diesen vermeintlichen Anstieg auf einen Faktor, eben auf soziale Medien, zurückzuführen. Mhm. Aber genau das wird ja in der Öffentlichkeit ganz oft gemacht.
Ja, aber das ist wahrscheinlich auch einfach so unheimlich vielschichtig. Also das eine bedingt das andere, während noch ein dritter Faktor mit reingeht und dann wird es erst das Gesamtbild sozusagen das, was dann klar steht.
Genau so. Also soziale Medien, die sind quasi nicht wie Rattengift, das für jeden giftig ist. Sie sind eher so wie Alkohol, also eine leicht süchtig machende Substanz, die soziale Situation verbessern kann. Aber bei einer Minderheit der Nutzer auch zu Abhängigkeit und im schlimmsten Fall auch zu Depressionen und solchen Störungen führen kann.
Ein spannender Vergleich, ja.
Also warum können soziale Medien die psychische Gesundheit von Teenagern auf diese Weise beeinflussen, kann man sich ja fragen. Und da gibt es halt viele Erklärungen, nicht nur eine. Aber eine zum Beispiel ist, dass Teenager in diesem Alter, in dem sie sind, insbesondere Mädchen, eben besonders empfindlich auf das Urteil von Freunden, Lehrkräften und der digitalen, ich sag mal, Masse reagieren.
Und grundsätzlich einfach vulnerabel sind so in der Entwicklung.
Genau. Ich will an dieser Stelle nochmal zurückkommen auf eine Sache, die Julian Schmitz gesagt hat. Gegen Ende unseres Gesprächs habe ich ihn auch gefragt, wo er denn Forschungslücken sieht. Also wo wissen wir eigentlich zu wenig? Und die Antwort, die fasst, glaube ich, ganz gut zusammen, warum es so viele widersprüchliche Berichte über die Psyche von jungen Menschen gibt.
Ja, das, worüber wir gerade auch schon gesprochen haben, zum Beispiel, wie ist wirklich die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, von Heranwachsenden in unserem Land und das ein Stück weit permanent auch zu erfassen, damit wir auch reagieren können, dass wir, wenn ein Stressor kommt, wie zum Beispiel eine Pandemie oder auch neue gesellschaftliche Herausforderungen, wie, keine Ahnung, Sorgen auch vor der Zukunftsperspektive, Wohnungsmangel und so weiter, also dass man da auch frühzeitig politisch nachsteuern kann. Da wünsche ich mir, dass wir so ein nationales Monitoring für die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen haben, eben auch aus dem Wissen, dass der Grundstein für ein psychisch gesundes Leben bei Kindern und Jugendlichen gelegt wird.
Okay, was steht jetzt unterm Strich? Also für mich nehme ich mit, alles ist viel komplizierter, als es oft dargestellt wird. Das kann man, glaube ich, mit Sicherheit sagen. Die Medienberichterstattung, die wird dem Thema absolut nicht gerecht. Und in manchen Fällen, das haben wir vorhin gesehen an den Schlagzeilen, stellt sie das Thema eigentlich auch in einem falschen Licht dar. Und ganz wichtig, Die Daten geben offensichtlich nicht immer das her, wonach es auf ersten Blick aussieht. Da müssen wir noch ein ganz dickes Brett bohren, sowohl was die Datenerhebung angeht, als auch die Interpretation und schließlich die Konsequenzen, die wir als Politik und Gesellschaft dann daraus ziehen.
Maja, erinnerst du dich noch an den Kids These Days-Effekt aus der anderen Folge?
Ja, erinnere ich mich. Nicht nur, weil dieser Effekt so einen schönen Namen hat. Forschende haben rausbekommen, dass wenn Erwachsenen belesen sein sehr wichtig ist oder sie selbst belesen sind, dass die dann eher denken, dass die Jugend von heute nicht so sehr belesen ist.
Genau, und wenn die besonders intelligent sind, dann glauben die Jugendlichen von heute, die sind irgendwie nicht mehr so intelligent, besonders dumm.
Genau, und da gab es dann, einen dritten Punkt gab es. Respekt.
Ja.
Okay, wenn Erwachsenen Respekt besonders wichtig ist, haben sie eher das Gefühl, dass die Jugend von heute richtig respektlos ist.
Genau so.
Super, super spannend.
Der Kids These Days Effekt. Ich habe aber eine Sache zu diesem Effekt noch nicht erwähnt, aber die ist wichtig.
Da bin ich gespannt.
Die Ergebnisse, die deuten nämlich darauf hin, dass Erwachsene keinen konstanten Generationenverfall wahrnehmen. Also sie glauben nicht, dass wir als Kinder schlechter waren als die Generation unserer Eltern, die wiederum schlechter war als die Generation ihrer Eltern und so weiter. Stattdessen glaubten sie, dass nur die Kinder von heute, die weisen all diese Defizite auf, von denen immer die Rede ist. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man sich das immer wieder verdeutlicht. Also wir erkennen Schwächen anderer, vor allem in den Bereichen, in denen wir selbst besonders gut sind.
Und was man nicht vergessen kann, die eigene Kindheit, die verklärt man einfach enorm.
Total. Also das wissen wir ja auch aus der Erinnerungsforschung, dass man sich die eigene Kindheit schöner redet, als sie vielleicht war. Also wenn man denkt, wir waren früher nicht so, das hätten wir uns niemals getraut. Und bei uns, da gab es auch noch nicht so viele psychische Krankheiten. Das sind doch alles verweichlichte Jugendliche. Dann liegt man ziemlich sicher daneben.
Und das, finde ich, ist eine ziemlich stabile Erkenntnis. Was nimmst du denn persönlich mit?
Also ich würde sagen, Statistiken werden sich ändern. Also vielleicht stellt man in den nächsten 10 Jahren fest, dass tatsächlich auch im Langzeittrend in Deutschland immer mehr Kinder und Jugendliche psychisch erkranken. Vielleicht werden die Kinder und Jugendlichen in den nächsten Jahren auch wirklich immer gewalttätiger. Also wir sehen ja jetzt gerade seit den letzten Jahren einen kleinen Anstieg. Vielleicht wird das ja auch im Langzeittrend so sein. Aber zwei Sachen sind super wichtig. Erstens, genau hinschauen, ob die bisherigen Daten das wirklich alles so belegen. Und zweitens, Kinder wachsen nicht abgeschottet vom Rest der Gesellschaft auf. Also wenn sie sich vielleicht anders verhalten als früher, und das kann ja in bestimmten Bereichen auch so kommen, dann, weil sich die Gesellschaft insgesamt auch verändert. Und ich glaube, zusammenfassend würde ich immer noch sagen, the kids are all right.
Ben Freiwald, danke, dass du uns deine Recherche mitgebracht hast.
Sehr gerne.
Und all das, worüber wir heute gesprochen haben, das packen wir in die Shownotes. Das heißt, wer noch weiterlesen will und noch was nachgucken möchte, nur zu. Ich danke den Menschen hinter den Kulissen, die die Folge heute möglich gemacht haben. Das sind Corinna Hennig, Lisa Krumme und Jakob Böttner. Die nächste Folge gibt es dann am Freitag in 2 Wochen. Mein Name ist Maja Bachtiarewitsch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, tschüss.
Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
Das Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. KI, Krise, soziale Ungerechtigkeit und darüber hinaus rechnen Bildungsforscher bis 2035 mit 80.000 fehlenden Lehrkräften in Deutschland. Um es kurz zu machen, die Schule brennt. Ich bin Bob Blume, Lehrer und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich im SWR-Podcast Die Schule brennt mit ExpertInnen. Gemeinsam versuchen wir, diese Bildungsmisere aus verschiedenen Perspektiven und Fachrichtungen zu beleuchten. Wo besteht akuter Handlungsbedarf? Welche Hindernisse gibt es und was braucht es konkret, um diese zu beheben? Das alles im Podcast Die Schule brennt auf swrwissen.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.